Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Wir begrüßen Sie alle ganz, ganz herzlich zu unserer ersten Bibelstunde in diesem neuen Jahr. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und dass Sie auch Hunger nach Gottes Wort haben, sonst wären Sie vielleicht nicht hier. Und das ist gut, dass wir Hunger haben. Und wenn wir es nicht haben, sollten wir darum beten. Wir brauchen Gottes Wort und wir dürfen hören auf sein Wort auch heute. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus Johannes 1, Vers 16. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das brauchen wir auch im neuen Jahr, Gnade um Gnade, jeden Tag. Und Jesus hat die Fülle, er ist reich an Gnade. Zunächst ein paar Abkündigungen und Einladungen. Herzlich laden wir Sie auch ein wieder zur nächsten Bibelstunde am kommenden Sonntag, den 22. Januar, mit Schwester Anne-Rose Schmidt. Ja, so dürfen wir beten, so dürfen wir rufen, ich brauche dich, Jesus. Und eins ist klar, er lässt sich brauchen, er ist für uns da, an jedem Tag. Und in einem Psalm heißt es, alle Tage waren schon vor dir, die noch werden sollten. Das heißt, Jesus sieht schon jeden einzelnen dieser Tage vom neuen Jahr und weiß, was wir da brauchen, wie gut. Es ist der Psalm 139 und wir beten jetzt einige Verse aus diesem Psalm miteinander. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich liege oder gehe, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Amen. Und zu diesem Psalm gibt es auch ein wunderschönes Lied, Immer bist du bei mir. Das singen wir jetzt miteinander, Sie sehen es hier vorne an der Leinwand.
Und deine Hand. durchschaust und kennst mich, denn schon im Mutterschoß bin ich durch dich geschaffen. Du bist unendlich groß. Ich dank dir für dies Wunder, Herr, dass du mein Leben kennst. Was immer auch passiert, ich weiß, dass du mich nicht verlässt. Immer bist du
mich, dass ich hier sein darf und dass ich den Aufstieg da geschafft habe mit einem unwilligen Knie und ohne Geländer, aber ich bin da und ich werde auch wieder runterkommen. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen das weitersagen darf in dieser Stunde, was der Herr mir wichtig gemacht hat für Sie und für mich, was er wichtig gemacht hat in seinem Wort. Ich bete. Danke, Herr, für das Geschenk dieser Stunde mit dir und mit deinem Wort und miteinander. Und dieses Wort ist schon so oft zur Hilfe und zur Wegweisung geworden. Segne auch jetzt das Reden und das Hören. Amen. Zuerst verrate ich Ihnen, dass ich den schwäbischen Dialekt sehr liebe. Und kann es denn auch anders sein, wenn man von der Schwäbischen Alb kommt? Und darum liebe ich auch schwäbische Gedichte und Sprüche. Und dazu gehört unbedingt mein Wunsch für Sie bei dieser ersten Bibelstunde des neuen Jahres. Selbst wenn Sie ihn jetzt schon oft gehört haben. Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr, der gesunde Leib, der Friede und der Heilige Geist. Und darf ich noch etwas Schwäbisches sagen? Und damit gehe ich schon in die Richtung unseres Themas in dieser Bibelstunde. O Elend, lass dem Hohle. Was ist denn damit gemeint? Das Elend malen? Wie denn und warum denn? Könnte man es gemalt besser verstehen? Aber nun geht es nicht um das Malen des Elends, sondern um die Tatsache, dass es viel und vielerlei Elend gibt. Und manchmal haben wir Mühe, damit umzugehen. O Elend! Wenn wir nur das eine nennen, das Elend der vielen Menschen in der Ukraine und derer, die die Ukraine verlassen haben. Aber auch an vielen anderen Orten ist Elend und in vielen Menschenherzen. Finden Sie es leicht, dem Elend zu begegnen? Zum Beispiel einem sehr kranken, leidenden Menschen. Vielleicht haben Sie auch schon gesagt, es beelendet mich, das zu sehen. Das heißt, mir wird ganz elend dabei. Mir geht es nicht gut, wenn ich dieses Elend sehe. Wie begegnen wir dem Elend, wenn es zu einer Begegnung kommt? Weichen wir ihm aus? Verschließen wir lieber die Augen? Schauen wir in unsere Bibel. Auch da ist manches Elend zu finden. Aber mein erster Leitgedanke spricht, Gott sei Dank, auch noch von etwas anderem. Nämlich von einem, der nicht wegschaut. Der eine, der nicht wegschaut. Der Leiter einer Missionsgesellschaft sagte, wir leben in einer verwundeten Welt. Wie gut, dass Jesus kam, um sich über das Elend zu erbarmen. Seinen Umgang mit dem Elend schauen wir uns zuerst an bei einer ganz kleinen Rundreise zu verschiedenen Orten im damaligen Israel. Da gab es doch den Teich, Bethesda hieß er. Das heißt übersetzt Haus der Barmherzigkeit. Und ausgerechnet an diesem Ort war viel Elend beieinander. Ich lese aus Johannes 5, die Verse 1 bis 5. Es war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte. Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Und wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Jesus hat sich erbarmt. Nicht über alle Elenden, die an diesem Teich lagen, als Jesus den Kranken sah, also unter den vielen Elenden den einen, der schon 38 Jahre lang krank war, er hat ihn gesehen, er hat ihn angesehen. Und dann ging er am Elend dieses Menschen nicht vorbei. Und er hat sein Elend beendet. Er hat ihn geheilt. Eine zweite Station auf unserer kleinen Rundreise. Da lese ich Lukas 7, Vers 11 und 12. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war. Und sie war eine Witwe und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Jesus begegnete einem Trauerzug mit einer sehr traurigen Mutter. Mit ihr trauerten viele um ihren Sohn und sie war Witwe. Ich erinnere mich sehr gut an das, was meine Mutter nach der Beerdigung meines 15-jährigen Bruders sagte. Das ist das Schlimmste für eine Mutter, wenn sie am Grab ihres Kindes stehen muss. Bei der Witwe aus Nain war es das einzige Kind und eben, sie war Witwe, also hatte sie auch am Grab ihres Mannes gestanden. Wie gut, dass es in unserem Text noch weitergeht. Ich lese die Verse 13 und 14. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn und er sprach, weine nicht, und trat hinzu und berührte den Sarg und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden und Jesus gab ihn seiner Mutter. Jesus ging nicht vorüber, er wollte auch nicht nur trösten, er handelte, wie nur er handeln konnte. Die Frau bekam ihren Sohn zurück. Jesus hat ihr Elend gesehen und er hat es weggenommen. Und eine dritte Begegnung, die Jesus mit einem elenden Menschen hatte. Das 9. Kapitel des Johannesevangeliums beginnt so. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Blinde mussten damals ihren Lebensunterhalt erbetteln. Das war ein Elend. Und Jesus hat aus diesem blinden Mann einen Sehenden gemacht. Bei diesen drei Begegnungen soll es nun bleiben. Es gibt noch viel mehr. Sie haben vielleicht entdeckt, was bei jeder dieser Begegnungen gleich war. Pastor Olaf Latzl sagte neulich in einer Predigt, Jesus hatte und hat einen Zug zu den Elenden. Das ist das eine bei diesen Begegnungen. Aber begonnen hat es jedes Mal damit, dass er das Elend sah. Er hat hingeschaut, nicht weggeschaut. Er sah die Not und er erbarmte sich. Aber nicht nur das Krankheitselend hat Jesus gesehen. Es gibt ja auch das andere und noch viel größere Elend. Folgendes finden wir doch in Lukas 19. Einer saß auf einem Maulbeerbaum, vor den Augen der Menschen versteckt. Aber Jesus kam an die Stelle, sah auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und später konnte Jesus dann sagen, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Aus dem Elend des Lebens ohne Gott ist ein Leben mit Gott geworden. Wir kommen von Weihnachten her, um sich über das Elend zu erbarmen, über das größte Elend. Dazu ist Jesus, der Sohn Gottes, Mensch geworden. Haben Sie auch viel gesungen in der Advents- und Weihnachtszeit? Gerade in diesen Liedern klingt es sehr deutlich an, dass Jesus kam, um sich vor allem über das eine Elend, das größte, zu erbarmen. Und welches Elend ist das größte? An den drei erwähnten Stationen eben war es Trauer, Krankheit, Blindheit. Aber bei Zachäus ging es um das noch viel größere Elend. Schauen wir auf einige Aussagen in Liedern. Freude, große Freude, so beginnt ein Weihnachtslied. Und dann, er sah unsere Traurigkeit, unsere Sünde, unser Leid. Im Adventslied, wie soll ich dich empfangen, singen wir, Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid. Und die ihr arm seid und Elende, so singen wir in einem anderen Weihnachtslied. Wenn man das so aneinandergereiht hört, muss man da noch fragen, um welches Elend geht es denn? Welches ist denn das größte? Und da habe ich die deutliche Antwort gefunden in den Passionsliedern. Margret Birkenfeld hat mit Jesus so geredet, für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen, für mich ertrugst du Spott und Hohn, für mich hast du dich lassen schlagen. Merken wir, da wird sein Elend angesprochen, sein Leiden, das er auf sich genommen hat. Und dann in der folgenden Strophe wird unser Elend genannt, das Elend der Menschen, von dem Jesus zum Beispiel Zachäus befreit hat. Und da heißt es in dieser Strophe, Herr Jesus Christus, alle Schuld hast du für immer mir vergeben. Du hast mich froh und frei gemacht, du schenkst mir neues, ewiges Leben. Jesus hat das Elend der Menschheit gesehen. Er hat nicht weggeschaut, er ist gekommen, um sich zu erbarmen über das Elend aller Menschen. Im Lied Nummer 444 kann man sich gut merken, im alten Gesangbuch, da heißt es, dass ich einen Heiland habe, der den Gang zum Kreuz und Grabe, ja den Sprung ins Todesrachen, gern getan, mich loszumachen. Jesus hat nicht weggeschaut vom Elend der Menschen, er hat sich erbarmt. Und wer diese Erlösung angenommen hat, für sich ganz persönlich, der ist befreit von diesem größten aller Elende. Herr Jesus Christus, alle Schuld hast du für immer mir vergeben. Du hast mich froh und frei gemacht. Du schenkst mir neues, ewiges Leben. Wie gut, dass Jesus damals, als er noch in der Ewigkeit beim Vater war, wie gut, dass er nicht weggeschaut hat vom Elend der Menschheit, sondern Mensch geworden ist, um zu helfen. Nun waren wir bisher im Neuen Testament. Wir schauen noch Texte des Alten Testaments an und sehen Gottes Sehen, Gottes Sehen, sein Erbarmen, seinen Umgang mit dem Elend. Da wird doch in 2. Mose 3 berichtet, dass Gott mit Mose aus einem brennenden Busch geredet hat. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ich habe ihre Leiden erkannt. Gott wollte sich erbarmen und er hat sich erbarmt. Er hat sein Volk aus dem Elend der Knechtschaft in Ägypten befreit. Und viel früher ist es geschehen, dass Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Und er ging diesen unendlich schweren Weg und erlebte, dass Gott im letzten Augenblick vor der Opferung sein göttliches Halt geboten hat. Und dann nannte Abraham diese Stätte, der Herr sieht. 1. Mose 22, 14. Und in einem Abschnitt in Jesaja 57 wird aufgezählt, was Gott nicht gefallen hat bei seinem Volk. Ich war zornig über ihre Sünde, sagt er. Aber sie gingen treulos die Wege ihrer Herzen. Und in Vers 18 lesen wir als Wort von Gott, ihre Wege habe ich gesehen. Aber dann geht es nicht weiter mit Gerichtsworten, so könnte man eigentlich denken, sondern so. Aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Abraham und Sarah. Die beiden waren in großer Not. Man könnte es auch fast schon ein Elend nennen. Und sie wurden ungeduldig. Und es war ein Wunderpunkt. Einer, der wirklich wehgetan hat und mit dem sie nun schon lange leben mussten. Gott hatte einen Sohn versprochen, aber keine Spur der Erfüllung war zu sehen. Und sie waren doch schon so alt. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Das hat Gott versprochen. 1. Mose 15, Vers 4. Ja, aber wann denn? Vor allem Sarah wurde sehr ungeduldig und Abraham hat ihrem Vorschlag nicht widersprochen. Da gab es doch die Möglichkeit, ihre junge Magd Hagar, die Ägypterin, zu benutzen für diesen Zweck. Ich habe bewusst das Wort benutzen gewählt. Das ist kein schönes Wort im Blick auf das Inanspruchnehmen eines Menschen. Es ist ein Gebrauchen, ohne zu fragen, wie es dem Gebrauchten dabei geht. Die Magd musste aushelfen, sie war als Sklavin Eigentum ihrer Herrin. Aber an der Stelle fragen wir nach dem Glauben von Sarah und Abraham. Kann man sich doch nicht auf Gottes Wort verlassen? Das taten Abraham und Sarah nicht in dieser Sache. Und manchmal tun wir es auch nicht. Gott sah das Elend des Kleinglaubens, aber er änderte seinen Plan nicht. Zu seiner Zeit würde das versprochene Kind geboren werden. Und ich lese nun 1. Mose 16, 1 bis 4. Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarah sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarahs. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie schon Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, und die war schwanger. Ja, und einige Zeit später ist Hagar ganz woanders. Weggelaufen ist sie, in die Wüste, in die Einsamkeit, nur möglichst weit weg von ihrer Herrin. Sie war schwanger geworden, wird also Sarah und Abraham ein Kind schenken. Aber was tut sie dann als schwangere Frau in der Wüste? Das war kein Spaziergang. Weit fort wollte sie und möglichst nicht mehr zurück. Denkt sie nicht an ihre Herrin? Oh ja, gerade an ihre Herrin denkt sie, denn die hat ihr das Leben schwer gemacht. Freilich, wenn Hagar ganz ehrlich war vor sich selber, auch sie hat sich nicht richtig verhalten. Verachtet hat sie ihre Herrin, die scheinbar kein Kind bekommen konnte. Da hatte die Sklavin ja der Herrin etwas voraus, viel voraus. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering, so heißt es in der Fortsetzung von Vers 4. Und in anderen Übersetzungen ist an dieser Stelle wirklich das Wort Verachtung zu finden. Aber das hat sich Sarah nicht bieten lassen. Sie beklagte sich bei Abraham und Sarah durfte mit seiner Erlaubnis die Hagar demütigen, ganz klein machen, denn sie war schließlich immer noch die Herrin und die andere die Magd. Ich lese die Verse 5 und 6 aus 1. Mose 16. Sarah sprach zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Und als Sarah sie demütigen wollte, floh sie vor ihr in die Wüste. Nicola Vollkommer hat ein Buch geschrieben über die Jahreslosung, an der wir ja nun sind oder auf die wir zugehen, vollends in diesem Text. Und sie sagt, Zickenkrieg wie aus der Boulevardpresse. Also zwei Frauen streiten sich, Zickenkrieg wie in der Boulevardpresse. Hagar ist geflohen und mit ihr natürlich das Kind, auf das so große Hoffnungen gesetzt wurden von dem alten Ehepaar. Es ging ihr gewiss nicht gut in der Wüste. Einsamkeit pur. Und wie sollte es denn weitergehen? Sie war allein, selber schuld. Sie war weggelaufen. Woher kommt mir Hilfe? Woher kann in der Wüste Hilfe kommen? Kein Mensch weit und breit. Zurück wollte sie nicht, auf keinen Fall. Aber wohin? Es war ziemlich hoffnungslos. Nach Ägypten, als schwangere Frau, wie würde es ihr da gehen? Was für ein Elend, was für eine schreckliche Einsamkeit und Ratlosigkeit. Gott hat es gesehen. Hagar, Magd Sarais. Nanu, wer kennt hier in der Wüste ihren Namen und weiß scheinbar noch mehr von ihr? Gott kennt ihn und er weiß alles. Und ich habe mich gefreut zu entdecken, dass in meiner Lutherbibel das kleine Wörtlein aber zu lesen ist. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Diese Ortsangabe macht deutlich, dass Hagar auf ihrer Flucht eine ganz enorme Wegstrecke zurückgelegt hat. Sie war sehr müde. Sie muss müde gewesen sein, ausgelaugt, ratlos, allein in der Wüste. Aber der Herr fand sie. Nikola Vollkommer sagt zu diesem Finden Gottes: Das größte Wunder in vielen biblischen Gottesbegegnungen ist nicht die Suche eines Menschen nach Gott, sondern Gottes Suche nach dem Menschen. Der lebendige Gott hat Hagar nicht zufällig in der Wüste entdeckt. Er wusste um die ganze Situation und nun greift er ein, der lebendige Gott. Der Engel des Herrn, der Herr selber, spricht mit Hagar. Er hat sie die ganze Zeit gesehen, schon auf dem Weg hierher. Und wie gut, er ist heute noch derselbe und er sieht uns auch in der größten Not und Einsamkeit. Und Gott redet mit Hagar, er kennt ihren Namen Hagar, Magd Sarais. Was für eine Überraschung für diese einsame Frau. Wer kennt sie hier, wer redet mit ihr und kennt ihren Namen? Wer stellt ihr solche Fragen? Woher kommst du, wohin gehst du? Warum will der das wissen, der so fragt? Und hier fragen wir, will Gott das wirklich wissen? Er ist der Allwissende. Er braucht keine Auskunft von einem Menschen. Nein, mit solchen Fragen will er der Hagar zur Klarheit über ihre eigene Situation helfen. Woher kommst du? Meinte Gott die Wegstrecke, die sie zurückgelegt hat bis hierher? Nein, das meint er nicht. Er meint ihr Leben bis zu dieser Stunde. Mit anderen Worten hätte der Herr sagen können, was liegt alles hinter dir? Was für eine Möglichkeit, vor Gott das Herz auszuschütten. Und die Frage, sie sagt als Antwort, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah. Und die Frage, die der Herr als zweites gestellt hat, beantwortete er dann selber. Wohin gehst du? Darauf wusste sie keine Antwort. Das machte ihre Situation ja so schwierig. Und der Herr sagte, geh zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Ich lese die Verse 7 bis 9. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Und der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Und sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Zurückgehen. Weggelaufene Sklaven können nicht mit Gnade rechnen. Sie sind ja Eigentum ihrer Herrin und können nicht einfach davonlaufen. Und Hagar hat ja auch das Kind mitgenommen, das Abraham und Sarah gehört und nicht ihr, selbst wenn sie es zur Welt bringt. Sie soll zurückgehen. Was für eine große Demütigung erwartet sie. Aber geh zurück. Es war ein klares Wort, ein sehr klares Wort. Und dann bekommt Hagar noch Erstaunliches zu hören. Das ist zu lesen in Vers 10 bis 12. Ich sage es zusammenfassend so. Gott spricht mit ihr über ihre Nachkommen, über Ismael, der geboren wird, und über noch viel mehr in der Zukunft. Gott spricht mit ihr über ihre Nachkommen und Hagar hört Verheißungen. Hier sehen wir wieder außer dem Sehen Gottes und seinem Reden sein Erbarmen. Denn durch seine Verheißungen, also durch den Blick in die Zukunft, wird es der jungen Frau möglich, aufzubrechen und zurückzugehen. Von Sarah war sie sehr gedemütigt worden. Das würde nach ihrer Rückkehr eher noch heftiger sein. Aber Gott hat sie für so wertvoll gehalten, dass er sie nicht übersehen hat, sondern sie anschaute, sich ihr zuwandte und ihr ermutigende, aber auch wegweisende Worte sagte. Die Wüste war nicht Endstation. Sie muss nie Endstation sein, wenn Gott mitreden darf. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, und sie redete zu ihm: Du bist ein Gott, der mich sieht. Das lesen wir dann in Vers 13 in 1. Mose 16. Und wir kennen es nun schon als unsere Jahreslosung für dieses Jahr. Du bist der Gott, der mich sieht. Yvonne Schwengeler beschreibt Hagars Veränderung so: Die Verlorene wird gefunden, die Entrechtete wird geadelt durch diese Begegnung. Sie bekommt durch die Verheißungen Hoffnung und Zukunft. Deshalb kann sie den Weg zurückgehen. Die Umstände sind nicht mehr so wichtig, weil Gott da ist und sie angeschaut hat und weiterhin anschauen wird. Und diesen Satz wiederhole ich für Sie und für mich. Die Umstände sind nicht mehr so wichtig, weil Gott da ist und auch uns anschaut, jeden von uns. Ich habe noch einen kurzen dritten Teil. Pastor Latzl erlebt in der Seelsorge immer wieder, dass Menschen zu ihm sagen: Ja, kann ich denn dieses Wort, du bist ein Gott, der mich sieht, wirklich für mich nehmen? Darf ich das denn? Es war doch Hagars ganz besondere Situation. Und vielleicht hat sie dieser Gedanke auch schon bewegt, diese Frage. Oder dieses Denken, das war nun wirklich ein Wort der Hagar, weil sie es erlebt hat. Pastor Latzels Antwort ist dann sehr deutlich an die Leute, die ihn so fragen. Er sagt: Du kannst es nicht für dich nehmen und du darfst es nicht für dich nehmen. Du musst es für dich nehmen, sagt er dann. Es steht im Wort Gottes, es redet von unserem Herrn und es gilt auch dir. Er ist der Gott, der dich sieht. Er ist der Gott, der jeden von uns sieht. Er sieht uns und wir wollen auch auf ihn sehen und singen darum das Lied 299. Blicke nur auf Jesus, 299. Ein dritter Leitgedanke, der kann eigentlich nur so heißen: Auch wir sind gesehen. Will ich das denn? Ist mir das recht? Immer recht, in jeder Situation? Ist es Ihnen recht, immer gesehen von Gott? Es ist mir recht. Es ist mir recht, wenn er alles sieht und weiß, auch das, was nicht in Ordnung ist. Er weiß auch bei mir und bei Ihnen, was wahr und was dran ist, wie er es bei Hagar gewusst hat. Und er weiß auch bei uns, wo wir hingehören, wie er es der Hagar auch sagte. Es war auch dem David recht. Ich komme noch einmal an Psalm 139. Herr, du kennst mich, sagt er. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Und siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Gott weiß alles von mir und von Ihnen. Und es ist gut so. Schwester Barbara Zentgraf war meine Lehrerin in der Bibelschule und sie sagte: Wie ein aufgeschlagenes Buch will ich vor ihm sein. Keine einzige Seite will ich zuhalten, ganz offen vor ihm. Am Anfang dieser Stunde habe ich Ihnen etwas gewünscht zum Beginn des neuen Jahres. Und nun habe ich noch 4 Wünsche zum Schluss für Sie und für mich am Jahresbeginn. Der erste Wunsch, das wünsche ich Ihnen, dass Sie froh werden darüber und es nicht vergessen, dass Gott Sie sieht und dass er alles weiß. Ja, dass es sogar immer wieder Ihre Bitte ist: Herr, zeige mir, wie du mich siehst. Mein zweiter Wunsch für Sie und für mich für dieses Jahr: Ich wünsche Ihnen, dass Gott nicht nur sehen darf, sondern dass er auch reden darf, wie er mit Hagar geredet hat. Zu ihr sagte er: Woher kommst du? Ja, wie war denn die Wegstrecke durch das Jahr 22 bei uns? Dazu muss ich ihm nicht viel erklären, aber das will ich aushalten, dass ich vor mir selber offen bin und offen sein will vor ihm. Da erwähne ich noch einmal Psalm 139. David bittet den Herrn, Herr, zeige mir, was du siehst und was ich vielleicht nicht sehen will. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und in einem Lied, das wir Schwestern manches Mal singen, heißt es, er hat Einblick in dein Leben, weiß, was dich so sehr bewegt. Nichts kann man vor ihm verbergen, nichts, was man im Herzen trägt. Ich möchte es so sagen, nichts muss man vor ihm verbergen, nichts, was man im Herzen trägt. Dass wir uns fragen lassen von unserem Herrn, so wie Hagar sich fragen ließ, das ist der zweite Wunsch für sie und auch für mich. Und mein dritter Wunsch, dass wir uns sagen lassen von unserem Herrn, wie es weitergehen soll. Damit meine ich vor allem unser geistliches Leben, unser Leben mit ihm. Als wir unser Leben diesem Herrn gegeben haben, wollten wir ihm doch die Führung überlassen. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Und im vergangenen Jahr sind wir vielleicht andere Wege gegangen, eigene Wege. Wir haben manches Mal nicht nach seiner Wegweisung gefragt. Das kenne ich auch. Das wünsche ich mir und Ihnen, dass wir uns immer mehr von ihm führen lassen, bis in die kleinen alltäglichen Dinge. Und was ist es für ein Geschenk, dass er uns gerne führt? Und noch ein vierter Wunsch, etwas, was ich Ihnen für das Jahr 2023 wünsche und das ich auch für mich ganz neu mit ihm festgemacht habe, ich dürfte es sonst nicht Ihnen wichtig machen, dass wir dem Herrn vertrauen, ganz neu vertrauen, auch in Zeiten des Elends. Dass wir ihm nicht nur in einer Sache oder auch noch in einer anderen vertrauen, wo es nicht so schwer ist, sondern uns immer wieder ganz neu anvertrauen mit allem. Unser Vertrauen, mein Vertrauen, ist manchmal eine halbe Sache. Hagar war von Gott ermutigt zum Vertrauen und zum Weitergehen, als sie die hilfreichen Verheißungen gehört hat. Hilfreich zum Weitergehen im Vertrauen auf diesen Herrn, der sie sieht. Wie viele Verheißungen haben wir im Wort Gottes? Wie viel hat Gott uns schon ganz persönlich zugesprochen? Vielleicht auch jetzt am Beginn des Jahres als ein Wort für dieses Jahr. Und mancher von Ihnen, der noch keines hat, darf ja nachher eines mitnehmen, wo Gott uns ganz persönlich etwas zuspricht. Und diese Verheißungen, dieser Zuspruch, das ist Hilfe zum Vertrauen, zum Anvertrauen. Bei mir ist immer wieder ein neuer Blickwechsel dran, ein neuer Anfang im Vertrauen. Und wie gut er ist jederzeit und für alle Kinder Gottes möglich. Wir beten. Danke, lieber Herr. Danke, dass du wegen dieses großen Elends der Menschen in diese Welt gekommen bist. Und dass du keinen Menschen übersiehst und dass jeder dir wichtig ist, auch jeder von uns heute hier. Herr, danke, dass wir es begriffen haben und ergriffen haben, was du da mitgebracht hast und dass wir nun unser Leben mit dir leben wollen. Danke, lieber Herr, wir möchten dich reden lassen, wir möchten dich fragen lassen, wir möchten dich führen lassen. Auch ganz neu jetzt in diesem Jahr 2023. Wir möchten auch nichts verbergen vor dir, weil du sowieso alles siehst und weil es so gut ist, ganz offen vor dir zu sein, wirklich wie ein aufgeschlagenes Buch. Danke, dass wir so mit dir leben dürfen. Danke, dass wir dein Wort haben, dieses wegweisende Wort, diese Verheißungen. Wir danken dir, dass wir es gut haben, weil wir dir gehören. Und Herr, es gibt die Zeiten des Elendes auch bei den Deinen, auch bei uns. Das wissen wir, die schweren Zeiten. Aber danke, Herr, dass du uns da auch siehst und dass du auch helfen wirst auf deine Weise, wie du es für uns gut findest und dabei keinen Fehler machst. Das zu begreifen fällt uns manchmal schwer, lieber Herr, aber wir halten daran fest. Du siehst uns und du siehst uns immer in jeder Lage mit den Augen der Liebe. Danke dafür, Herr. Danke. Und danke, dass du auch mit uns gehst in diese kommende Woche. Du weißt, dass wir dich brauchen. Und danke, dass wir dir das auch sagen dürfen in großen und kleinen Dingen. Ich brauche dich alle Zeit. Danke, lieber Herr. Amen. Beten wir noch Vater unser miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich darf Ihnen noch den Segen zusprechen. Wer dazu aufstehen kann, soll es doch tun. Und der Herr segne Sie und er behüte Sie. Er lasse sein Angesicht über Ihnen leuchten und sei Ihnen gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über Sie und gebe Ihnen seinen Frieden. Amen. Eine gute dritte Woche dieses neuen Jahres wünsche ich Ihnen. Auf Wiedersehen.
Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.